Jetzt bin ich im Gespräch mit Torben und Frank vom Freien Radio in Kassel, das schon eine ganze Weile dort existiert. Seit Mai 1997 sind die auf UKW, nachdem sich schon 1994 so ein Radioverein da gegründet hatte, glaube ich noch in der alten Kulturfabrik Salzmann. Aber vielleicht könnt ihr das auch selber besser erklären, vielleicht könnt ihr das Freie Radio Kassel mal kurz vorstellen.
Ja, du hast vollkommen recht. Wir sind im Jahr 1994 gegründet worden. Der Verein, der Trägerverein, ist im Jahr 94 gegründet worden. Es hat dann allerdings noch 3 Jahre ungefähr gedauert, bis endgültig eine UKW-Frequenz gefunden war, damals hier in Kassel. Und wir haben tatsächlich, du hast es eben schon richtig gesagt, im Mai 1997 zunächst mal am 1. Mai testweise an einem Tag gesendet. Und der reguläre Sendebetrieb, der begann damals Mitte Juni. Der genaue Termin laut Angaben unseres Chefs war es der 16. Juni, also vor ziemlich genau 25 Jahren, haben wir angefangen zu senden. Und seither senden wir regelmäßig jeden Tag 24 Stunden. Zunächst aus der alten Salzmann-Fabrik, das ist ein altes historisches Fabrikgebäude am Stadtrand. Das ist allerdings momentan am Verfallen. Wir sind seit ungefähr 10 Jahren da raus, weil die Fabrik saniert werden sollte, was aber bisher nicht passiert ist, leider. Und wir sind jetzt in der Innenstadt, mitten in der Innenstadt von Kassel. Und vor allem sind wir, und da kommen wir auch wahrscheinlich gleich zum Thema, wir sind unmittelbar direkt an der Documenta, also direkt am Fridericianum, am Friedrichsplatz, im Herzen der Documenta. Und das ist natürlich für ein Radio, für einen lokalen Radiosender ein idealer Standort, zumal auch die anderen wichtigen Einrichtungen wie das Staatstheater, das Rathaus, die Universität und so weiter wirklich um die Ecke sind. Kassel ist also nicht ganz so groß wie Leipzig, von daher gesehen ist es alles ein bisschen zentrierter. Aber das ist natürlich für uns als Radio ganz wunderbar und ideal. Und von daher gesehen können wir die 25 Jahre jetzt schon ganz gut feiern an diesem wunderbaren neuen Standort hier.
Ihr habt auch einen ganz wunderbaren Balkon, glaube ich. Und könnt ihr eure Räume so ein bisschen beschreiben?
Naja, also du hast ja schon angesprochen, unser Lieblingsstück sozusagen im Radio. Man muss dazu sagen, wir sind, glaube ich, im 3. Stockwerk sind wir hier. Und da haben wir natürlich einen super Balkon, wo wir eine Übersicht haben über diesen Friedrichsplatz, den zentralen Platz der Stadt Kassel und dann auch einen Blick bis in die Aue, die große Parklandschaft in Kassel haben. Also wir haben eine ganz schöne Aussicht wirklich. Wir haben insgesamt hier 4 Studios und genau, haben dann noch einen größeren sozusagen Festsaal, wo immer wieder auch Veranstaltungen stattfinden. Also wir kommen doch räumlich ganz gut zurecht hier. Also es ist zwar immer sehr viel los, aber eigentlich findet jeder immer ein Studio, wenn er was aufnehmen will.
Genau, wir haben noch natürlich einige Büroräume, Schnittplätze und so weiter, Lagerräume haben wir auch noch, aber es ist alles schon ganz in Ordnung. Natürlich war während der Seuchenzeit jetzt in den letzten 2 Jahren etwas weniger los. Wir hatten zeitweise auch geschlossen für Publikumsverkehr. Das sind dann nur die Leute hier reingekommen, die wirklich feste Sendeplätze hatten. Aber inzwischen löst sich das alles ein bisschen auf wieder natürlich, logischerweise. Und gerade jetzt auch zur Documenta-Zeit, da ist wieder schon ziemlich viel los. Wir haben beispielsweise auch morgen wieder eine Band hier, die zur Documenta hier eingeladen sind und hier spielen werden. Und die werden bei uns hier live bzw. eine Unplugged-Session aufnehmen. Und das werden wir in nächster Zeit noch öfters machen. Also es ist wieder schon sehr, sehr viel Betrieb und sehr viel, ja, irgendwo zwischen Chaos und großer Begeisterung.
Das klingt doch ganz gut für Kassel. Und ja, jetzt sind wir auch schon mittendrin. Eigentlich in Kassel gibt es ja schon seit 1955 und ja, seit 1972, wie ich jetzt nochmal recherchiert habe, alle 5 Jahre die Documenta, eine immerhin weltweit wahrgenommene Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Und auch 2017 gab es da schon so einen kleinen Radiokunstschwerpunkt, glaube ich, mich zu erinnern. Ich war da in der Nähe vom Schlachthof, vom Kulturzentrum Schlachthof. Und da war, glaube ich, so ein kleiner Raum, wo auch schon sowas mit Radiokunst war. Und dann gab es noch diese weltweite Vernetzung von Radios, die zur Documenta 14 2017 gesendet haben. Wie spiegelt sich die Documenta 15 oder 15 jetzt im Programm von Freien Radio in Kassel?
Man muss dazu erst einmal sagen, dass wir auch schon bei der Documenta 14, damals war es ja noch nicht ins Englische übersetzt, der Titel, auch schon beteiligt waren. Wir hatten hier die Whispering Campaign von einem amerikanischen Künstler namens Pope L, wo hier nächtelang geflüstert wurde, nur im Radio. Also da waren wir schon Teil. Und jetzt zur Documenta 15 haben wir die Freude, dass wir Medienpartner der Documenta sind. Dazu muss man sagen, dass die Documenta dieses Jahr nämlich ein besonderes Konzept, was die Medienpartner hat, sozusagen angeht. Normalerweise ist es ja oft so, dass irgendwie die ganz großen Sender oder sowas Medienpartner sind. Diesmal sind es die lokalen. Es gibt eine Straßenzeitung namens Asphalt, die Medienpartner ist. Es gibt den offenen Kanal Kassel, das ist wiederum das Pendant zum Freien Radio Kassel, nur eben als Fernsehsender. Und eben wir sind die Medienpartner. Und wir machen eben, wie Frank es gerade schon gesagt hat, auf der einen Seite Aufnahmen, wir machen die Konzerte etc. Und auf der anderen Seite, und das ist das Zentrale, machen wir eine Magazinsendung namens Zwischenzeitlich Dokumenta, wo wir mehrmals in der Woche berichten, Interviews führen über die aktuellen Debatten und alles Mögliche. Und das ist dann sozusagen der große zweite Schritt, es gibt auch dieses Jahr wieder einen globalen Internetradiosender, der gegründet wurde. Lumbung Radio heißt der und auch dort beteiligen wir uns.
Lumbung Radio ist ein Sender, der weltweit läuft, also quasi über Stream. Und das sind ungefähr 20 Radiostationen aus aller Welt, aus allen Kontinenten, die dort beteiligt sind und die jeweils Programmbestandteile beisteuern. Und wir sind quasi die Vertreter Deutschlands in diesem Lumbung Radio. Wir und noch, ich glaube, ein anderer Sender.
In Berlin machen auch welche.
Genau, mit. In Berlin gibt es auch noch eine Gruppe, die mitmachen. Also wir sind quasi dann auch mit dabei. Und das heißt, dass immer wieder Sendungen von uns, die wir hier im Freien Radio Kassel ausstrahlen oder produzieren, dass die dann in diesem Lumbung Radio ausgestrahlt werden. Und andererseits umgekehrt läuft bei uns hier im Programm, also über unseren UKW-Sender hier in Kassel, auch zu bestimmten Zeiten eben das Lumbung Radio. Also wir kreuzen uns gegenseitig, wir schieben uns gegenseitig quasi die Sendungen zu. Samstags und sonntags, jeweils morgens und mittags, läuft bei uns jetzt das Lumbung Radio. Und das sind wirklich Sendungen aus aller Welt mit ganz, ganz unterschiedlichen formalen und inhaltlichen Strukturen. Das können Musikbeiträge sein, das können Wortbeiträge sein, das kann Klangkunst sein, alles Mögliche. Und das ist total faszinierend, da reinzuhören. Das wechselt immer jeweils stundenweise. Und das ist wirklich sehr faszinierend, diese Klänge aus aller Welt, um das mal so ein bisschen pauschal zu sagen, dann zu hören und eben dann sich da vielleicht auch ein bisschen dann reinzudenken in die jeweilige Situation der Leute und so weiter. Also sehr, sehr spannend und ein großartiges Projekt. Und das hat jetzt zu Beginn der Dokumenta, die ja am letzten Samstag hier offiziell gestartet wurde, hat das Lumbung Radio auch gestartet. Und wie gesagt, wir sind eben mit dabei. Und ihr könnt unsere Sendung dann eben auch alle 2-3 Tage im Lumbung Radio hören.
Unbedingt reinhorchen. Ja, das ist ja auch beinahe schon so ein utopisches Modellprojekt, wie Radio eben auch sein könnte, nämlich so ganz vernetzt und mit gegenseitigem Austausch viel, eben dass Radio eben auch eine Community ist oder so sozusagen. Aber ja, nochmal zurück zur Doc 15, die am Sonnabend ja losgegangen ist. Habt ihr euch schon einen Eindruck verschaffen können? Oder ich meine, das ist ja doch immer auch recht unübersichtlich, viele kleine Orte und so weiter.
Ja, man muss sagen, es ist dieses Jahr, wie eigentlich in den letzten Jahren schon so oft so war, noch größer geworden. Es sind 32 Standorte, aber es war tatsächlich schon fürs Fachpublikum und die MedienvertreterInnen letzte Woche Mittwoch sozusagen, oder seit letzter Woche Mittwoch die Möglichkeit, da rumzukommen. Also, und dadurch hatten wir natürlich die Möglichkeit, weil wir auch seit letzter Woche Freitag sozusagen unsere Dokumentarsendung machen, dass wir schon umhergekommen sind. Und man hat jetzt, würde ich sagen, langsam einen Überblick, zumindest was an den Standorten so im Groben stattfindet. Man muss aber dazu sagen, es gibt zwar auf der einen Seite sehr, sehr viele doch Kunstwerke, was einige überrascht hat bei dem Konzept der diesjährigen Dokumenta. Dachten viele, dass es um einiges theoretischer wäre. Es gibt schon sehr vieles, sich anzuschauen, man hat einen Überblick, aber es finden extrem, extrem, extrem viele Veranstaltungen statt. Allein diesen Juni finden einfach 280 Veranstaltungen sozusagen in 2 Wochen statt. Also man kann gar nicht alles wahrnehmen. Uns wurde schon davor andauernd von allen möglichen Leuten gesagt, man muss Mut zur Lücke haben dieses Jahr.
Also man muss auswählen. Die Dokumenta hat ja dieses Jahr ein ganz spezielles Konzept, das sich sehr stark unterscheidet von dem der vorigen Dokumenta-Ausstellung.
Und auch generell des westlichen Kunstbetriebs, kann man in gewissem Maßen sagen.
Ja, also die wollen natürlich schon den westlichen Kunstbetrieb so mit Werken, mit Malerei, mit Statuen und so weiter. Das soll ein bisschen aufgelöst werden. Und Torben hat es ja eben schon gesagt, es geht vor allem um Veranstaltungen, es geht um Vernetzung, es geht um soziale Kunst, es geht um Projekte aus aller Welt, die sich vor allem mit der Frage beschäftigen, wie Menschen miteinander leben können, wie leben, wie wirtschaften, wie soziales Zusammensein organisiert werden kann. Und da werden eben viele Beispiele aus vielen Ländern, aus vielen Communities werden hier präsentiert. Also es ist ja wirklich eine Kunstausstellung, die den Kunstbegriff ganz massiv ausweitet
also
gegenüber früher. Ne?
Genau, also man kann wirklich feststellen, dass sehr viele, also es sind vor allem Kollektive eingeladen, vor allem aus dem globalen Süden. Und das Interessante ist, dass dort auch die Kunst, die dort ausgestellt wird, sehr oft ins Agitatorische übergeht. Also es sind oft auch Plakate von Demonstrationen oder sowas, was ausgestellt wird. Also wo es irgendwie alles immer so ein bisschen so einen fließenden Übergang hat und man sich auch wirklich mehr erst reindenken muss in das Leben dort vor Ort, um da irgendwie ja das zu verstehen. Und es geht viel darum, was Frank gerade auch gesagt hat, sich zu vernetzen. Die Künstler sind fast andauernd alle auch immer vor Ort. Es hat fast manchmal so ein Messeflair und man kann die dann treffen, man muss sich mit denen unterhalten und so etwas.
Ja, es sind vor allem dann eben, wie Torben eben gesagt hat, Kollektive, also keine einzelnen Künstler. Wir haben jetzt vor kurzem mal ein Interview gemacht mit einem sehr bekannten Kunstkritiker, der ist auch hier gewesen. Und der hat gesagt, ich von den Künstlern, die hier sind, kenne ich fast keinen, weil das einfach wirklich dann kleine lokale Gruppen sind. Also nicht die Leute, wie man das normalerweise bei großen Kunstausstellungen hat, die dann schon in großen Museen ausgestellt haben und die in der Kunstszene schon bekannt sind. Das ist eigentlich eher die Minderheit. Sondern ansonsten wirklich Gruppierungen, die einfach dann auch unter ganz anderen Aspekten ausgewählt wurden und die natürlich dann auch ihre Vorstellungen, ihre Ideen hier mit nach Kassel bringen und die eben deutlich von dem abweichen, was man normalerweise in der Kunstszene hat. Also wirklich, man kann schon sagen, dass diese Documenta wahrscheinlich eine der, sagen wir mal, wirkungsmächtigsten sein wird und auch eine von denen, wo man wirklich ja, deutliche Veränderungen auch im Kunstbegriff und in der Kunstwelt möglicherweise anschließend feststellen kann.
Das ist ja auch schon ein längerer Prozess vielleicht bei den Documentas, dass so ein vielleicht eurozentrischer oder ich meine nicht nur eurozentrischer Blick so ein bisschen zurückgenommen wird und die versucht sich so ein bisschen ja eine Dekolonisierung vielleicht auch eines Kunstbetriebs mitzumachen. Aber wo ich eigentlich hin wollte, habt ihr auch so Lieblingsplätze oder so in Kassel, die jetzt vielleicht auch eine Rolle spielen? Also ich fand ja auch viele Orte in der Aue immer ganz spannend, aber es gab immer wieder so neue Orte auch. Ist das für euch auch interessant, dass da neue städtische Orte so ein bisschen erschlossen werden mit Kunst?
Genau, das ist auch dann natürlich die sogenannte Nachhaltigkeit. Ne? Es geht ja um Nachhaltigkeit und es geht eben auch darum, bestimmte Orte in der Stadt hier in Kassel nicht nur eben für die 100 Tage zu bespielen, sondern man will eben auch dafür sorgen, dass auch später dann noch was passiert und dass sich möglicherweise was verändert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich von der Documenta jetzt noch nicht allzu viel gesehen, weil ich hier vor allem mit Orga-Geschichten und mit den Radiofragen beschäftigt war. Aber der Kollege Torben, hast du eben schon erzählt, hat sich ja schon letzte Woche hier als Pressevertreter umgeschaut und der kann wahrscheinlich eher dazu was sagen, ob er schon irgendwelche Favoriten gefunden hat.
Naja, also es fällt natürlich schwer, Favoriten zu machen. Also ich würde mal sagen, was auch zentral ist und was mich am meisten begeistert hat fast, ist, dass diese Documenta dieses Jahr auch wieder versucht, neue Orte, wie du es gerade gesagt hast, zu entdecken und vor allem in einen Stadtteil im Osten, der Stadt, der sonst nicht so belebt ist, den Kasseler Osten entdeckt hat. Und was mich da besonders begeistert hat als Standort, als Ort, wie jetzt Architektur und die Kunst irgendwie miteinander sich verbinden, ist eine ehemalige Kirche, die heißt St. Kunigundis, die war einsturzgefährdet und deshalb wird die auch nicht mehr benutzt von der katholischen Kirche, aber dort findet jetzt eben eine Ausstellung statt mit Kunst aus Haiti und das Interessante ist hier, dass hier vor allem auch viel Voodoo-Kunst dargestellt wird und da hat man natürlich so ein sehr interessantes Spannungsfeld aus diesem christlichen Gebäude, wo auch wirklich noch zum Beispiel Jesus Christus an der Wand hängt, auch wenn er mit Planen sozusagen versehen ist, damit er mit ihm nichts passiert und dann ist da auf dem Boden sind dann aber wirklich echte Menschenschädel oder so etwas. Also das ist so eine Ruine, das ist irgendwie sehr schön und auch generell findet man schon sehr viele sehr spannende Orte. Bezüglich der Aue ist auch interessant, da gibt es ein paar Installationen auch zum Beispiel, was mich sehr begeistert hat oder mich sehr amüsiert hat, es wurde eine öffentliche Toilette dort aufgestellt, die nach sehr guter alter Manier funktioniert und zwar, dass man dort noch Heu dann sozusagen auf seine Scheiße werfen muss.
Wunderbar.
Das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert.
Unbedingt probieren. Das klingt gut. Ja, ich habe mich beim der letzten Dokument auch sehr über den Hauptbahnhof gefreut, weil ich da jahrelang mit dem Schulbus immer angekommen bin. Auch so vertraute Orte quasi dann mal in einem anderen Blickwinkel da diese unterirdische Straßenbahntunnels zu sehen. Das macht schon sehr Spaß.
Ja, leider ist diese Unterführung am Hauptbahnhof jetzt nicht wieder bespielt worden diesmal, aber der alte Hauptbahnhof, der jetzt ja Kulturbahnhof heißt, wir haben ja diesen neuen Bahnhof Wilhelmsö, wo die Züge in der Regel fahren, aber der Kulturbahnhof ist auch wieder Standort der Documenta. Auf dem Vorplatz beispielsweise gibt es so eine Art ja, Straßenzeitung, die da präsentiert wird. Also es sind schon sehr viele, Torben hat eben schon gesagt, 32 Orte, die bespielt werden. Und was vielleicht auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, das ist die Einbeziehung der lokalen und regionalen Szene hier. Angeblich ungefähr 5000 Personen sind an der Documenta dieses Jahr beteiligt. Das sind ungefähr 1000 bis 1500 Künstler, aber eben auch eine ganze Reihe von weiteren Personen, die teilweise aus Kassel stammen, aus der Kasseler Kulturszene, aus der Kunstszene, aus der Medienszene, die in die Documenta eingebunden sind. Und das ist auch ein weiter Schritt verglichen mit früher. Es war früher so, dass die Documenta herkamen mit den großen Künstlern, mit den berühmten Namen, mit großen Kuratoren. Die waren dann 100 Tage hier, haben sich mehr oder weniger so ein bisschen abgeschottet auch gegenüber der Stadtgesellschaft. Das ist jetzt vollkommen anders. Jetzt ist wirklich ganz Kassel Documenta in irgendeiner Form. Also ich wüsste eigentlich kaum jemanden hier aus der lokalen Underground-Kulturszene, der nicht in irgendeiner Form mit der Documenta zu tun hat und beteiligt ist und involviert ist. Das heißt also, die Documenta hat wirklich dann auch diesen Hang zum Lokalen und nicht nur diese Geschichte mit den Großkünstlern, die überall dann präsentiert werden.
Dazu muss man auch sagen, das ist nämlich das Konzept auch, dass Ruang Grupa, so heißt das Kuratorenkollektiv aus Indonesien, die dieses Jahr leiten, da waren Teile des Kollektivs, haben auch schon die Jahre, jetzt zwei, drei Jahre hier in Kassel gelebt und haben auch andauernd versucht, eben diese Vernetzung stattfinden zu lassen, und die wollen vor allem eben auch diese Underground-Kulturszene, die Frank gerade genannt hat, die wollen die stärken. Also das Ziel ist eben, was du jetzt ja gesagt hast, dass nicht wieder sowas stattfindet, wie das dann mal kurz beim Kulturhauptbahnhof, diese Unterführung, die so schön ist, geöffnet ist und danach verschwindet sie sozusagen wieder und schimmelt weiter vor sich hin, sondern dass hier wirklich nachhaltig sich was auch in der Stadt Kassel ändern soll.
Es ist auch die Frage, die immer oft angesprochen worden ist, die Frage der Transparenz. Es war früher so bei Documenta-Ausstellungen, dass man erst in der Regel am Tag der Eröffnung erfahren hat, welche Künstler eingeladen sind, welche Kunstwerke gezeigt werden. Das war alles immer eine große Geheimniskrämerei, die gemacht wurde. Diesmal haben die Jungs von Ruang Grupa, also von diesem Künstlerkollektiv, die Documenta kuratiert, schon im letzten Herbst eine erste Liste mit Künstlern und mit Kollektiven und mit Beteiligten veröffentlicht, die an der Documenta mitmachen werden. Und die Ruang Grupa-Leute sind auch wirklich sehr zugänglich. Ich habe bei der letzten Documenta, du hast es ja eben angesprochen, wir waren ja vor 5 Jahren auch schon Teil der Documenta, ich habe den damaligen Kurator, den Adam Cimcik, habe ich ein einziges Mal gesehen während dieser ganzen Zeit, nämlich originellerweise in Frankfurt bei der Buchmesse. Während der kompletten Documenta-Zeit habe ich ihn nicht ein einziges Mal getroffen. Der war auch nie hier oder hat sich nie mit uns in irgendeiner Form in Verbindung gesetzt, obwohl wir, wie gesagt, eben auch Standort waren. Jetzt ist es so, dass die Leute von Ruang Grupa uns regelmäßig hier besuchen. Wir sitzen zusammen, trinken Kaffee, essen Kuchen, reden, die erzählen aus Indonesien und so weiter. Und wir können sie auch jederzeit in ihrem Hauptquartier, das hier bei uns um die Ecke liegt, besuchen. Die sind also wirklich offen, sie sind zugänglich. Und das ist also eine völlig andere Herangehensweise auch und eine andere Zusammenarbeit auch. Also diese hehre Kunst, diese Vorstellung von einem großen, von der großen Kunst, die so ein bisschen abgehoben und distanziert auch ist, das wird diesmal ganz, ganz deutlich aufgehoben und in eine ganz andere Richtung gelenkt.
Also die Stadtgesellschaft gut einzubinden scheint schon mal gelungen zu sein. Ich habe mich auch besonders gefreut, dass Friedrich von meinem Lieblingsplattenladen Lost and Found Records, der schon ewig da existiert, auch irgendwie mit eingebunden ist. Der hat auch mal Borderline bei euch gemacht, oder? Oder mitgemacht bei Borderline?
Friedrich Kleben, natürlich, das ist einer der Gründer von Borderline. Und da schließen sich alle Kreise jetzt. Die Sendung Borderline, die es ja immer noch gibt, macht der Friedrich zwar nicht mehr mit, aber es machen andere Kollegen jetzt. Der Dirk Liese zum Beispiel, die werden ebenfalls im Lumbung-Radio dann zu hören sein. Also das kommt alles zusammen.
Sensationell. Das scheint also wirklich ganz gut zu gelingen, so eine Ebene der Kommunikation auch zu eröffnen zur Stadtgesellschaft. Wie ist der Kontakt zu euch eigentlich dann zustande gekommen? Sind die an euch herangetreten oder seid ihr an sie herangetreten?
Ach, das ist eigentlich so ein bisschen zufällig so entstanden. Also man hat sich dann natürlich immer mal wieder gesehen, seit weil die ja auch hier um die Nähe sind, hat sich unterhalten. Und als wir dann gesagt haben, wir sind vom Freien Radio Kassel, waren die sofort total begeistert. Dazu muss man nämlich auch sagen, dass die vom LUM, dass die selber auch vom Ruang Krupa in Indonesien eben auch einen Radiosender immer wieder mal betreiben. Also da bemerkt man, die sind auch in alle möglichen Richtungen sehr offen. Die machen selber auch Musik, die vertreten teilweise auch Bands, die jetzt hier während der Dokumente auftreten und so. Und deshalb waren die dann gleich begeistert und wollten gern irgendwas mit uns machen.
Also wir sind schon seit letztem Jahr mit denen in Kontakt und es ist zwangsläufig. Zum einen, wie gesagt, diese Zentrale, das zentrale Gebäude von Ruang Krupa, das ist bei uns hier um die Ecke. Und natürlich, die haben auch relativ schnell natürlich gefragt, was gibt es denn hier in Kassel an Möglichkeiten, beispielsweise, um auch akustische Kunst zu verbreiten. Und von daher gesehen, das ist eigentlich ganz zwangsläufig, es war bei der letzten Dokumenta ja schon genauso, dass man dann auf uns kommt und auch die Dokumenta-Geschäftsleitung, die Leute, die da im Bereich der Verwaltung tätig sind, die kennen uns ja inzwischen auch schon seit einigen Jahren und wissen, dass wir eben hier die Möglichkeiten haben, auch beispielsweise akustische Kunstwerke zu präsentieren und auch ungewöhnliche Projekte durchzuführen. Es wird bei uns hier auch eine ganze Reihe von Workshops geben, beispielsweise ein Workshop, da geht es um Leute mit Behinderungen, die auch Radio machen über die Dokumenta. Das heißt, die berichten dann über die Dokumenta in Form von Radiosendungen. Es gibt ja im Rahmen der Dokumenta eine ganze Reihe von Workshops, ja, also wirklich sehr, sehr viele Workshops zu allen möglichen Themen. Und einige davon werden eben auch bei uns hier stattfinden. Also von daher gesehen gibt es eine Zusammenarbeit auf vielfältigsten Ebenen bei uns hier mit dem Radio, aber eben auch mit sehr, sehr vielen anderen Einrichtungen. Du hast eben schon das Kulturzentrum Schlachthof erwähnt, das ebenfalls massiv involviert ist und eine ganze Reihe von weiteren Kultureinrichtungen hier in Kassel. Also wir sind, die ganze Stadt ist dieses Jahr irgendwie Dokumenta.
Nun sind Freie Radios ja häufig ehrenamtlich strukturiert und auch ein bisschen prekär finanziert mitunter, je nach landestypischen Bedingungen. Das ist nach den Bundesländern auch ein bisschen unterschiedlich. Wie geht es denn da dem Freien Radio in Kassel? Und jetzt habt ihr auch ganz schön viel zu tun. Kriegt ihr das auch irgendwie hin, alles?
Ja, es ist natürlich so, dass wir eine ganze Reihe von Leuten haben, die hier mitmachen und die aktiv sind und die sich beteiligen. Also Torben und ich, wir sind quasi ein bisschen das Zentrum. Wir organisieren das alles und wir sorgen dafür, dass die Sendungen immer laufen. Und ja, ist natürlich auch so, dass wir gerade auch mit vielen Studenten zu tun haben, weil natürlich, wir haben ja eine Kunstuni hier in Kassel und viele von den Studis haben natürlich dann auch Interesse, an der Dokumenta mitzuwirken. Und wenn man dann als Kunststudent fertig ist irgendwann mal mit dem Studium und sich bewerben will, dann ist es natürlich schon eine ganz erheblicher Vorteil, wenn man eine Beteiligung an einer Dokumenta, die ja immer noch als die größte und bedeutendste Kunstausstellung der Welt gilt, wenn man das nachweisen kann. Und von daher gesehen ist das Interesse an der Beteiligung hier und am Mitmachen gerade eben von Leuten so aus dem Uni-Bereich sehr groß, aber auch andere Leute von uns hier vom Radio, Redakteure, aber auch natürlich Leute aus anderen Zusammenhängen, die sind alle daran interessiert, dann beispielsweise auch mal ihre Vorstellungen von der Dokumenta in Form eines Radiobeitrags zu kleiden und das dann hier zu präsentieren.
Aber natürlich ehrenamtlich, wie du selber gerade ja vorhin genau schon angesprochen hattest. Also es ist tatsächlich so, ich meine, das ist ja bei allen freien Radios so im Groben so, das ist vor allem Lust und Hobby im Endeffekt, was hier stattfindet.
Ja, genau. Ich meine, du kennst es ja von euch.
Ja, ja, es ist, wie es ist. Jetzt läuft bei euch ja zwischenzeitlich Dokumenta, so eine Sendung. Läuft die wöchentlich eigentlich? Und habt ihr schon ein Thema für die nächst freitägliche Ausgabe?
Ja, also wir laufen tatsächlich nicht nur wöchentlich, sondern sogar noch öfter. Also wir sind, freitags haben wir immer Sendungen, sonntags haben wir immer Sendungen und dann haben wir noch weitere Sendetermine, die immer wieder je nach Anlass dazukommen. Also da kommt eigentlich alle jeden paar Tage was ist neu zu. Das nächste kommt aber tatsächlich diesen Freitag und zwar unter anderem, das hatte Frank ja schon angesprochen, ist die Jaitwangi Art Factory. Das ist ein indonesisches Künstlerinnenkollektiv und das ist ganz interessant. Die machen mit Ziegelsteinen Musik und die werden dann Plug Session bei uns machen. Unter anderem, die werden am Freitag bei uns zu Gast sein.
Genau, aber wir werden uns natürlich alle freien Sendeplätze, die es hier so gibt, zwischendurch immer wieder mal requirieren. Wir werden am letzten Samstag war hier die große Eröffnungsparty auf dem Friedrichsplatz, also eine riesengroße Bühne mit richtig Open Air und so weiter. Und das lief, keine Ahnung, 4-5 Stunden, das haben wir aufgenommen. Und wir werden möglicherweise jetzt demnächst mal vielleicht auch am kommenden Samstag in einem Nachtprogramm dann halt diese Eröffnungsparty komplett senden oder auch andere Musikbeiträge. Wir haben gestern Abend ein Konzert aufgenommen und es ist eigentlich dauernd irgendwas los. Torben hat ja eben schon erzählt, es gibt hunderte von Veranstaltungen. Und da werden wir eben einiges auch von dokumentieren, auch in Zusammenarbeit dann natürlich mit den Kollegen vom Lumbung-Radio, die ja auch hier sind und die auch dann immer wieder Aufzeichnungen machen. Und da wird es eben auch sehr, sehr vieles dann noch geben, was über unsere normalen Sendeplätze hinausgeht. Also wir werden dann schon, also das Thema zwischenzeitlich Dokumenta wird immer wieder bei uns im Programm aufscheinen und dann plötzlich auftauchen. Teilweise auch dann sehr kurzfristig und sehr überraschend.
Aber wir werden das Ganze eben auch digital zur Verfügung stellen. Also die ganzen Interviews und so sind auf unserer Webseite zu sehen, aber auch und auf diesen ganzen Streaming-Dienstanbietern, also auch auf sowas wie Spotify oder so, wird man unter zwischenzeitlich Dokumenta die Beiträge hören können.
Es lohnt sich also, das Freie Radio Kassel mal einzuschalten. Unter freies-radio-kassel.de ist das jederzeit verfügbar. Aber ich wollte noch mal eine andere Frage stellen, eigentlich, die auch jetzt immer eine Rolle in der medialen Wahrnehmung der Dokumenta 15 gespielt hat. Da gibt es auch so eine Kritik an als antisemitisch interpretierbaren Bekenntnissen einzelner Künstler zu sowas wie eben BDS, das ist ja diese Boykottkampagne gegen Israel. Was auch so ein bisschen die Wahrnehmung überlagert. Findet ihr die Kritik berechtigt oder findet ihr es auch schade, dass das jetzt das so medial so ein bisschen überlagert, die ganze Wahrnehmung dieser ja doch recht vielfältigen Doc 15?
Und ich muss sagen, dass vorerst einmal, dass ich für eine Sekunde gerade schon dachte, wir kommen dazu gar nicht zu, also weil ich das Gefühl hatte, das Gespräch ist gleich um und ich dachte schon, das kann ja nicht sein, dass wir nicht darüber reden, weil das ja wirklich das Thema ist, was eigentlich auch schon in den Wochen vor der Ausstellung, diese ganze Ausstellung so überstülpt wurde. Also das war eigentlich das große Thema, über das man gesprochen hat, nicht über die Kunst. Ich finde persönlich, beziehungsweise es waren jetzt am Samstag, waren unter anderem auch Demos von Leuten, die pro Dokumenta sind und welche, die gegen Dokumenta sind. Das Problem bei dieser ganzen Diskussion in gewissen Maßen ist, dass nicht wirklich viel miteinander gesprochen wird und in gewissen Maßen auch dieser ganzen Vorwürfe, ob hier antisemitische Kunst zu sehen sein wird, eigentlich teilweise, bevor man sich die Kunstwerke angeschaut hat, beantwortet worden. Also wenn man sich jetzt auch zum anschaut oder auch durchliest oder wenn man durch diese Dokumente einfach geht, man findet, finde ich, keine Kunst, zumindest war das bisher meine Wahrnehmung, die eindeutig antisemitisch ist. Es gibt Kunst aus dem Blickwinkel von palästinensischen KünstlerInnen, die natürlich eine andere Perspektive auf Israel haben, als das hier in Deutschland ist. Aber das ist das Interessante eigentlich und deshalb finde ich diese Debatte gleichzeitig schon sehr spannend, dass hier natürlich auch einfach ja verschiedene globale Erinnerungen und Wahrnehmungen irgendwie thematisiert werden. Und das ist eben ja, du hast es ja angesprochen mit BDS, eine Debatte, die herrscht in Deutschland ja schon sehr lange. Also seitdem BDS, ich glaube vor 2 Jahren jetzt verboten wurde in Deutschland, ist das ja eigentlich eine große Debatte, dass vor allem im Kulturbereich einige immer wieder gefordert haben, das können wir hier in Deutschland nicht machen.
Es ist natürlich schon so, dass die Debatte, du hast ja eben schon gesagt, die Dokumenta bisher relativ stark überstrahlt hat, also wirklich in allen Gesprächen, auch in den Zeitungskritiken, die jetzt zur Eröffnung erschienen sind, da spielte das natürlich alles eine Rolle, das ist vollkommen klar. Und es ging auch nicht nur um die Frage, ob hier jetzt bei der Dokumenta Kunstwerke zu sehen sind, die möglicherweise als israelfeindlich, antizionistisch, antisemitisch gelesen werden können, sondern auch um die Frage, ob nicht möglicherweise auch einige Künstler hier sind oder Kollektive hier sind, die durch ihre Nähe zur BDS-Bewegung oder auch vielleicht die Kuratoren, es wurde auch den Kuratoren hier von Ruhan Krupa vorgeworfen, dass sie teilweise Petitionen unterschrieben haben gegen Israel und zugunsten von BDS. Also da ist die Frage, ob man eben einfach die Kunstwerke selbst sprechen lassen soll oder ob nicht allein die Tatsache, dass man Leute, die diese Meinung haben, hier eingeladen hat, ob das nicht alleine schon ein Hinweis darauf ist, dass die Dokumenta antisemitische Untertöne hat. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am Samstag den Bundespräsidenten hier gehabt, der mit überraschend, also mit gerade so sensationell deutlichen Worten darauf hingewiesen hat, dass Kunst eben auch Grenzen hat, dass die Kunstfreiheit eben da ihre Grenzen hat, wo eben beispielsweise das Existenzrecht Israels angezweifelt wird oder wo eben Forderungen nach Boykott israelischer Waren oder israelischer Kultur gefordert wird, dass da eben dann die Kunstfreiheit wirklich ihre Grenzen hat. Und das ist sehr überraschend gewesen, also ist auch medial ist das ja auch sehr groß, dann verbreitet worden, dass zum ersten Mal, glaube ich, bei einer Dokumenteröffnung ein Bundespräsident so klare Worte gefunden hat und auch dann regelrecht Handlungsanweisungen an die Dokumentamacher gegeben hat und ihnen quasi mit auf den Weg gegeben hat, dieses Thema doch zu behandeln und eben dafür zu sorgen, dass antisemitische Tendenzen oder auch Kunstwerke bei der Dokumenta möglichst unterbleiben. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Debatte, die wir nicht entscheiden können, aber wir können sie natürlich abbilden und es ist natürlich völlig klar, dass die Debatte auch hier bei uns in unseren Radiosendungen eine Rolle spielt. Wir haben also mit Vertretern aller Richtungen, die es da gibt, von den Israel-Freunden bis zu der palästinensischen Gesellschaft, das haben wir alles hier abgebildet. Torben hat eben schon erzählt, es gab hier am Samstag Nachmittag kurz nacheinander 3 Kundgebungen. Bei 35 Grad Hitze haben wir uns auf die einzelnen Plätze hier gestellt und haben die Kundgebungen dokumentiert und aufgezeichnet. Also wie gesagt, wir können das dokumentieren, wir können die Debatten hier natürlich im Radio auch führen, aber eine endgültige Entscheidung oder eine klare Positionierung ist natürlich extrem schwierig und fällt auch schwierig und vor allem, es bringt letzten Endes auch gar nichts. Die Debatte wird so oder so mit Sicherheit weitergehen, egal was wir dazu sagen.
Ja, und dazu muss man abschließend sagen, hier ist tatsächlich ein kleiner Fehler von den Verantwortlichen der Documenta gemacht worden. Man hatte ja so eine Gesprächsreihe geplant zu dem Thema, die dann aber abgesagt wurde, weil man dachte, das Thema würde sich sozusagen beruhigen. Aber wie Frank gerade schon gesagt hat, das ist ein Thema, auch diese ganze Diskussion, die gerade stattfindet, die findet zwar während der Documenta statt, aber teilweise sind das einfach Themen, die sind so groß, dass es eigentlich egal, was hier ausgestellt wird, die wird so oder so geführt. Deshalb ist das auch eine Debatte, wo wir uns eigentlich sicher sein können oder wo ich mir sehr sicher bin, die wird jetzt auch nicht verschwinden in den nächsten Tagen, sondern die wird vermutlich länger als die Documenta 15 gehen.
Gerade politische Kunst fordert diese Diskurse ja auch heraus und somit ist das vielleicht auch, ja, irgendwann wird vielleicht auch was Gutes daraus entstehen, dass Menschen dazu gezwungen sind, sich mit verschiedenen Positionen auseinanderzusetzen. Und ja, Antisemitismus sollte natürlich da geächtet sein, auch tatsächlich. Ja, vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ich hätte ja auch Lust, Kassel mal zu besuchen. Empfangt ihr auch Besuch oder habt ihr noch abschließende Dinge, die ihr sagen wollt?
Besuch empfangen wir natürlich. Also man kann, wie gesagt, jetzt ist ja die Seuchenzeit so ein bisschen, macht eine Pause, sagen wir mal so. Also es ist nicht mehr ganz so schwierig, wie das jetzt vor einigen Monaten noch gewesen ist. Das heißt also, man kann uns hier im Funkhaus auch wieder besuchen. Und ich kann natürlich als Lokalpatriot hier in Kassel nur sagen, natürlich kommt zur Documenta, kommt aus Leipzig, aus Dresden oder wo auch immer her, aus dem Osten und von überall her, kommt nach Kassel zur Documenta. Denn es wird auf jeden Fall, also es gibt wirklich was zu erleben hier. Und das ist wirklich wie eine Mischung aus einem riesigen Volksfest und natürlich eben auch viel Kunst, viel Debatten, viel Gespräche, viel Diskussionen. Man kann viel mitnehmen, man kann viel lernen, viel erfahren auch. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal 1-2 Tage Zeit zu nehmen und hierher zu kommen nach Kassel und sich das anzuschauen. Und das ja auch vielleicht dann zu beurteilen und gucken. Man muss sich wirklich auch nicht für Kunst interessieren. Man muss also kein Experte sein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben mit einem Kunstexperten, mit einem Kunstkritiker gesprochen, der schon seit Jahrzehnten in der Kunstszene aktiv ist, der das beruflich macht. Und der hat gesagt, ich kenne einen Großteil von den Leuten auch nicht. Das heißt also, wenn ihr jetzt als, sagen wir mal, als künstlerische Laien auch hierher kommt, dann seid ihr mehr oder weniger auf dem gleichen Level wie die Experten. Denn die Voraussetzungen, um das hier zu rezipieren und das Wissen, das man haben muss, das ist wirklich nicht unbedingt notwendig, sondern man kann wirklich das einfach hier erfahren und erleben.
Das Wichtige ist nur, dass man sich drauf einlässt.
Genau.
Und man kann sich auch gut abkühlen vom Kunstgenuss in einem der Buga-Seen zum Beispiel. Denn bei 38 Grad ist das vielleicht auch nicht so einfach.
Aber glücklicherweise soll es ja jetzt mit den Temperaturen runtergehen. Und auch bei euch im Osten ist ja jetzt, glaube ich, der Waldbrand da in Brandenburg ist ja gelöscht worden.
Ja, glücklicherweise.
Also kühler werden und vielleicht haben wir auch das Glück und wir haben einen schönen, kühlen, verregneten Sommer. Das für die Documenta wahrscheinlich, für die Documenta-Besucher etwas angenehmer als 38 Grad Hitze.
Dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei Torben und bei Frank. Ihr könnt nochmal die Internetpräsenz nochmal durchsagen vielleicht, denn da findet sich ja alles Weitere.
Genau, also unter freies-radio-kassel.org könnt ihr das alles nochmal dann auch genauer nachlesen und erfahren, was wir so machen. Da werden auch immer die neuesten Sendungen dann hochgeladen.
Ja, aber Hilmar, wir haben natürlich das Gespräch auch aufgezeichnet und du hast vorhin gefragt, was denn in der nächsten zwischenzeitlich Documenta-Sendung laufen wird. Da wird möglicherweise sogar dieses Gespräch laufen, was wir gerade eben hier geführt haben. Und unsere Gespräche, unsere Interviews, die wir machen, egal ob wir Leute interviewen oder ob wir interviewt werden, so wie in diesem Fall, endet mit einer ganz gemeinen Frage, die wir natürlich jetzt auch an dich stellen müssen. Wir müssen dich nämlich bitten, einen Musikwunsch zu äußern, irgendeinen Song, den wir für dich hier im Freien Radio Kassel spielen.
Den kannst du natürlich auch bei dir jetzt in der Sendung spielen.
entweder was von der neuen Platte von Pretzel Göring, der hat ja auch einen gewissen Kassel-Bezug, er kommt glaube ich aus Wolfhagen, die Platte ist nämlich ganz hervorragend, Psychoanalyse Volume 2 oder so ähnlich heißt sie, oder was von Sigmund Freud Experience, zum Beispiel Wild Freud, wenn ihr das noch habt auf Platte. Es befindet sich auf einem Sampler von Not Great for Great Men, von diesem besagten Friedrich, der ja diesen Plattenladen hat und auch Weckewerk Records wahrscheinlich damals angeleitet hat. Besetzen. Es gab ja immer Hausbesetzungen zu jeder Documenta beinahe.
Dass sie offenbar immer da ein bisschen redundant, was ihre Auswahl betrifft, sind, denn die haben diesmal das gleiche Haus besetzt, was sie vor 5 Jahren schon besetzt haben.
Ach, diese Villa da hinten, da,
genau. Ja. Aber man muss auch sagen, sie waren eigentlich nur einen Abend drin.
Ach so, ein bisschen symbolisch.
Auch dieses Wochenende zwischenzeitlich Documenta, da hat ein Kollege ein ausführliches Beitrag zu gemacht.
Ja, sie haben originellerweise, waren da drin und da konnten sie natürlich sich nicht zurückhalten, haben mit ihren Dattelautomaten das gleich gepostet in den ganzen komischen Netzwerken und das haben natürlich die Bullen mitgekriegt und da waren sie dann innerhalb kurzer Zeit wieder raus. Das kommt davon, wenn man zu stark Öffentlichkeitsarbeit betreibt.